Heute vor 72 Jahren, also am 5. Dezember 1952, wird die gesamte Metropole London in dichten Nebel gehüllt. So dicht, dass Fußgänger nicht einmal mehr ihre eigenen Füße sehen konnten und man selbst in Gebäuden nicht mehr von der einen Wand zur anderen sehen konnte. Doch dieser Nebel war kein Nebel, sondern Smog. The Great Smog, der bis zu 12.000 Menschen das Leben kostete. Auch zuvor war es in der größten Industriemetropole der Welt schon zu Nebelkatastrophen gekommen. Die Londoner waren das gewohnt. Sie nannten diese Tage verharmlosend Pea Super, also Erbsensuppe, da wegen des hohen Teergehalts die Luft grünlich wirkte. Doch diesmal war es anders. Wegen andauernder Windstille hielt sich der Smog ganze 4 Tage lang in der Stadt. Dazu kam Kälte durch ein Hochdruckgebiet, weshalb die Londoner nochmal ordentlich mehr Kohle verfeuerten, um zu heizen und so den Smog noch erhöhten. Nach Angaben des britischen Wetterdienstes wurden während des Smogs jeden Tag folgende Schadstoffe ausgestoßen: 1000 Tonnen Rauchpartikel, 140 Tonnen Salzsäure, 14 Tonnen Fluorverbindungen und 370 Tonnen Schwefeldioxid, das wahrscheinlich in 800 Tonnen Schwefelsäure umgewandelt wurde. Jeden Tag. Insbesondere alte Leute und Säuglinge starben währenddessen oder später an den Folgen. Zur Bekämpfung der Luftverschmutzung wurde schließlich im Jahr 1956 der Clean Air Act beschlossen. Übrigens, in der 4. Folge der 1. Staffel der Netflix-Serie The Crown kann man das Ereignis ganz gut nachvollziehen. Und damit herzlich willkommen zu einer verrußten Folge Lehrersprechtag mit Martin Teerlunge Pieler
und Alex Smogmog Patzke.
Smogmog! Ja.
Husten. Smog irgendwie früher auch ein größeres Problem als heute, oder?
Ja, gut. Ja, vielleicht in Europa ja, aber in Asien gerade richtig schlimm auch, ne? Also ich glaube, ist das nicht gerade in Indien ein Riesenproblem gewesen, vor kurzem auch nochmal? Ja doch, das ist gerade in Indien oder in Pakistan oder so, ist da richtig Smog am Start, habe ich letztens in den Nachrichten gesehen. Und ich erinnere mich, ich war einmal in China, auch nur zum Umsteigen, also zum Flugzeug am Flughafen. Da war ich in Chengdu, da irgendwo in der Sichuan-Provinz im Süden Chinas. Und da war auch die gesamte Luft voller Smog. Also selbst im Flughafen, wo die Luft ja eigentlich gefiltert ist und klimaanlagt. Aber selbst da gab es ganz große Werbeplakate, wie man dort joggen gehen kann, nämlich mit so einer, wie so eine Gasmaske, die du dann auf hast, so eine moderne Gasmaske. So, da hast du so eine Maske auf und dann hast du so ein kleines Gerät in der Tasche. Das ist so ein bisschen, weißt du, bei Das Imperium schlägt zurück, wo die da auf diesem Asteroiden landen, der ja eigentlich dann sich als Wurm herausstellt und die dann da aussteigen. Und dann haben die da nur so kurze Masken auf. So ähnlich sah das aus. Ja, also das scheint Alltag zu sein in Ostasien. Ja. Aber bei uns jetzt nicht mehr so, ne? Da hat sich seitdem was getan. Aber gut, es kamen ja auch irgendwelche Veränderungen dann durch diesen Clean Air Act und solche Sachen. Ne? Ich glaube, das war auch im Ruhrgebiet zwischendurch. Wie hieß das denn immer so, wenn man die Wäsche nicht raushängen durfte und so? Das war ja sowas. Und hat nicht Willy Brandt irgendwie dann auch irgendwie erwirkt, dass der Himmel über der Ruhr wieder blau werden soll und so? Meine ich.
Ach so, ja,
in den 70ern oder so. Ja, also auch bei uns Smog durchaus mal da gewesen. Sorry, ja. Kurzes Referat über Smog.
Mal da gewesen, aber ja. Eben halt jetzt kein, also was ich gesagt habe, richtig, hier eigentlich kein Thema mehr.
Genau, hier kein Thema mehr. Nee, war alles richtig. Ich habe nur irgendwie das so anders genommen, über Smog zu sagen, was ich weiß.
Ja, in Athen war das, glaube ich, auch immer sehr schlimm, aus geografischen Dings, weil das ist ja in so einer Talsohle, glaube ich, irgendwie.
In Athen.
Und dann hing das da immer so.
Naja, ah okay.
Aber,
ja, da ist ja wahrscheinlich auch vor allem wegen Waldbränden und so vielleicht. Ja, und Stuttgart scheint wohl auch schlimm zu sein dafür, ne? Also, weil das ja auch in so einem Talkessel liegt.
Ja, Stuttgart ist schlimm auf jeden Fall.
Ja, ja. Aber generell, einfach nur so. Pass mal auf. Wir starten jetzt ja hier in die letzte Folge, letzte unsere gemeinsame Folge in diesem Jahr. Und ganz zu Anfang möchte ich ganz besinnlich dir ein kleines Literaturquiz stellen. Ich lese dir jetzt den ersten und den letzten Satz eines Buches vor und du sagst mir dann, welches Buch das ist. Ich mache auch die das Kamera aus bestimmt. Kurz, damit du nicht lügen kannst. Oh. Pass mal auf. Ich bin noch da. Keine Angst. So. Inhaltsverzeichnis. Dieses Buch erzählt eine Geschichte, die es so nicht noch einmal geben wird. Schon weil es den Staat, in dem ich 35 Jahre gelebt habe, seit 1990 nicht mehr gibt. So. Und der letzte Satz. Denn Freiheit kann es nicht nur für den Einzelnen geben. Freiheit muss für alle gelten.
Ich vermute, es ist Freiheit, die Angela Merkel-Biografie.
Ja.
Die willst du wirklich lesen?
Die macht sich auf jeden Fall gut im Bücherregal.
Weiß ich nicht.
Doch.
Weiß ich nicht, Digga.
Doch. Also
wie viele Fall. Seiten sind das? 1200 oder so?
Nein, so viel ist das gar nicht. Das sind dicke Seiten. Ach nee, Moment, das ist egal. Es sind 700.
Ja.
Ja, 700 etwa. Meine Urlaubslektüre.
Ich habe gehört, so richtig viel Neues erfährt man da nicht.
Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde ja schon, dass Angela Merkel schon eine der historischsten Persönlichkeiten unserer letzten 3 Jahrzehnte oder so war. Von daher darf man da ruhig mal reingucken in so ein Buch. Aber auch wie Tommy Schmidt das da letztens bei Gemischtes Hack gesagt hat, man liest ja nur noch für den Moment. Man merkt sich das ja alles gar nicht mehr, wenn man sowas liest. Ich glaube, das wird hier auch der Fall sein. Aber ich werde mir das mal in den Ferien mal einverleiben. Einfach mal so gucken, wie weit ich komme. Vielleicht ist es auch doof, aber ich hatte irgendwie auch zum Geburtstag einen Büchergutschein geschenkt bekommen und dachte, ah gut, holst du jetzt den neuen Ken Follett oder holst du dir den neuen Frank Schätzing oder holst du dir mal so ein Buch mit Substanz oder so.
Da springst du auf den Hype-Train auf.
Ja, genau. Ich dachte mal, kann man das mal machen? Ich lese viel zu selten solche Biografien und ich weiß auch mal oft gar nicht, sind die jetzt gut oder nicht oder so. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt. So. Und das ist zumindest eine Person, von der man zumindest auch mal ein bisschen was erfahren kann oder zumindest auch vielleicht auch ein bisschen die Geschichte der letzten paar Jahrzehnte nochmal nachzuvollziehen und Revue passieren zu lassen. Da sind auch ein paar Bilder drin und so, das ist auch schon ganz nett. Ja, mal gucken.
Ja, ich bin glaube, gespannt, was du berichtest.
Ja, wie weit ich gekommen werde und so.
Mir wird wenig einfallen, dass ich weniger Bock hätte, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Aber gut.
Aber vielleicht sind wir doch da schon ein ganz guter Punkt, was wir so in den Ferien vorhaben. Es ist jetzt noch ein bisschen hin. Eigentlich sind noch gar keine Ferien. Der Dezember beginnt ja gerade erst. Der Advent hat gerade erst begonnen. Aber ja, wir hören uns ja hier nicht mehr. Von daher können wir hier schon mal ein bisschen Bilanz ziehen. Was steht an in den Ferien?
Nix. Weihnachten und mein Geburtstag, Weihnachten und Silvester, wie jedes Jahr, so nach dem Motto.
Ja, also kein Urlaub.
Nee. Also, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich in den Weihnachtsferien schon mal Urlaub gemacht habe.
Okay.
Ja, also, außer, ist gelungen. Ein Jahr sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, zu sagen, komm, wir machen Silvester in London.
Ah ja.
Das
und dann war Smog.
Scheiße. Das war richtig scheiße.
Okay, ja. Nee.
Naja.
Okay, also ganz typisches Weihnachten, Silvester, Essensplan steht wahrscheinlich auch noch nicht. Irgendwas. Und wo gefeiert wird und so.
So halb. Ja. Mhm. Ja. Nee, ist schon, also durchgetaktet ist natürlich schon alles. Also mit 12.000 Paten und Patchwork-Familie und so weiter und so fort, Das muss man planen. Da kann man nicht sagen, mal gucken, was so kommt.
Na gut. Ja, nee, wir machen.
Durchkalkuliert.
Ja.
Aber ach ja, im Prinzip alles wie immer. Ne? Also irgendwie nichts Spannendes. Der Wichtel ist eingezogen. Vor zwar am 1. Dezember. Und treibt seinen Schabernack.
Das ist auch so witzig, dieser Trend. Das, und es ist auch so witzig, dass deine Frau oder ihr da so mitmacht bei diesem Hype-Trend. Also, ja, es ist ganz interessant. Das sieht man jetzt überall bei Social Media, dass das so Leute machen. Die posten das dann irgendwie oder bei WhatsApp oder im Status oder so. Also irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das ja erst entwickelt, gefühlt.
Ja, es gibt, das kommt, es gibt ja, also diese Wichtel oder in USA ist ja, glaube ich, irgendwie Elf on the Shelf oder irgendwie so heißt der ja da. Mhm. Ja, ich meine, das ist das, also ein besseres Mom-Social-Media-Ding kann es ja gar nicht geben. Das ist ja perfekt. Da kannst du ja zeigen, wie du einfach easy peasy abends noch eben 12 Stunden Arbeit in irgendeine Mini-Aktion für dein Kind investiert. Hashtag Working Mom.
Ja, ja.
Genau. Und dafür sorgen kannst, dass alle anderen Mütter ein schlechtes Gewissen haben. Also das ist ja das, wofür so Mom-Blogs da sind.
Ja, genau. Ja, aber schön, was
du. Ja, meine Frau macht das ja auch schon ziemlich lange tatsächlich und auch ziemlich intensiv. Und ich erzähle ihr ja immer, du machst es falsch. Du musst schon jeden Tag da auch noch Sachen posten, damit sich die anderen Mütter in deinem Freundeskreis halt schlecht fühlen. Sonst ist es ja an der Idee vorbei. Also meine Frau macht das tatsächlich nur, weil das ihr, glaube ich, tatsächlich Spaß macht. Also dieses Basteln zumindest irgendwie. Und um dem kurzen Freude zu machen. Also total sinnlos.
Also so richtig, also
generiert gar keine Klicks und so.
Völlig sinnlos, genau. Ich hab eine Bekannte, die postet jetzt jede Woche, wie ihre Lesewoche gewesen ist, wie viele Seiten sie in der Woche gelesen hat. Das macht auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn man das dann sieht, dass das teilweise pro Tag 700 Seiten sind. Ich denke mir, was hast du für ein Leben? Also, ja, das schaffe ich noch nicht mal in einem Monat oder meistens noch nicht mal in einem halben Jahr, 700 Seiten zu lesen. Ihr Merkel-Buch wird auch sich ein bisschen hinziehen, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Aber ich werde ja in den Urlaub fahren. Ich fahre wieder ins Stubaiertal, da in Österreich. Und da ist auch Schneegarantie, weil es ist ja Gletscher und so, schön weit oben. Und da werde ich dann auch ein bisschen Skifahren. Und das ist wieder das Hotel mit Kinderbetreuung. Also mit hotelinterner Kita. Und ich hoffe mal, warte mal, wo ist Holz da? Dass mein Sohn dieses Jahr vielleicht einfach mal gesund genug ist, da auch mal reinzugehen in diese Kita, in diese Hotel-Kita, sodass man sich das mal ein bisschen gönnen kann, da zwischendurch mal Skifahren zu gehen oder auch den Wellness-Bereich zu benutzen und dann ganz gechillt da einfach mal zu sitzen und zu lesen. Oder,
und die Merkel-Biografie zu lesen.
Oder sind wir mal ehrlich, Gameboy zu spielen.
Oder irgendwas zu daddeln.
Da fahren wir am ersten Weihnachtstag schon hin. Also wir fahren abends direkt los, nachdem wir da bei der Familie irgendwie fertig sind mit Essen und alle einmal begrüßt und dies und das, fahren wir dann los, fahren schon mal in Richtung Süddeutschland und kommen dann da irgendwann an. So, mit mehreren Stopps. Mhm. Ja, genau so wird das sein.
Schön, schön.
Mhm. Ja. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ah ja, genau. Ich war nämlich in Enschede jetzt am Sonntag. Und apropos Gameboy-Spiel, ich habe noch mal ein neues Pokémon-Spiel gekauft. Jetzt können meine Frau und ich nämlich sogar zusammen Pokémon tauschen und gegeneinander kämpfen. Sie hat jetzt die Emerald, die Smaragd-Edition, und ich habe die Saphir-Edition. Und jetzt können wir richtig schön Pokémon spielen da im Urlaub.
Habt ihr denn zwei von diesen Dingsbumsen da?
Sie hat noch einen alten Gameboy Advance, einen richtigen echten.
Ach so.
So. Mhm. Ich muss nur noch ein Linkkabel finden. Irgendwo muss noch ein Linkkabel sein. Ja, das wird witzig. So. Ja,
let's go.
Ja. Ja, und ansonsten hatten wir eine anstrengende Woche. The Week of Hell liegt hinter uns mit Projekttag und mehreren Konferenzen noch. Also ich hatte ja auch am Mittwoch noch Bildungsgangkonferenz und dann war am Donnerstag war noch Quartalskonferenz. Am Dienstag hatten wir beide auch noch eine Konferenz gehabt. Diese Woche war wirklich der absolute der absolute Abfuck.
Ja.
Genau.
Ja, und Samstag ja auch noch Tag der offenen Tür.
Ja, ja, genau. Dieser Projekttag war schon super, weil an dem Tag war auch keine Kita. Das heißt, ich musste am Vormittag meinen Sohn mit zur Schule nehmen, weil ich ja auch kein Projekt hatte. Das heißt, ich musste da so ein bisschen mit dem rumlaufen und da irgendwie so ein bisschen den bespaßen, bevor ich dann nachmittags selber noch Unterricht hatte. Das heißt, ich musste den zwischendurch auch wieder loswerden noch. Aber auch noch eine andere Kollegin hatte auch ihren Sohn dabei. Und das bringt mich zu einer Rubrik aus einem anderen Podcast, nämlich folgender. Solid Parenting.
Premiere. Der erste Jingle in Lehrersprechtag.
Ja. Aber auch ja nur ein
Bumper heißen die, ne?
Wenn die so Bumper heißen die zwischendurch. Ja, genau. Ich habe es hier auch Jingle genannt, aber es ist eigentlich ein Bumper, genau richtig. Ja, nämlich eine Kategorie aus dem anderen Podcast, Solid Parenting. Ich bin dann da so ein bisschen rumgelaufen und dachte so, jetzt laufe ich mal mit meinem Sohn hier ein bisschen durch die Gegend, durch die Flure, auch ins Foyer und so. Und dann stieß ich auf ein anderes Kind, das gerade in einem Werkstattraum mit Klasse und eben Mutter, die da die Klasse gerade unterrichtete, irgendwie was machte. So. Und dann dachte ich, ach komm, dann können die beiden Kinder ja miteinander spielen. Mein Sohn 2,5, das andere Kind 4. So, und dann haben die erst ein bisschen da auf dem Flur gespielt, mit dem Kreppband da irgendwie so eine Straße gebaut oder so eine Schiene, einfach sich da langgezogen und dann da mit Zügen und Autos drauf gespielt. Und dann irgendwann dachte ich, ach komm, da gehen wir jetzt nochmal gemeinsam zu zweit, hier ein bisschen so ein bisschen durch die Flure und auch mal ins Foyer, weil da ja auch gerade der Weihnachtsbaum aufgestellt wurde und so. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz witzig für die Kinder. So. Wir gehen runter über die große Haupttreppe in das große Foyer, das ja schon ganz beeindruckend ist. Eine Kollegin spricht mich an und sieht meinen Sohn und verwickelt mich kurz in ein ganz kurzes Gespräch. So, sagen wir mal, 5 Sätze. Ich drehe mich um, das andere Kind ist weg. Und dann dachte ich, Moment, hat jemand das andere Kind gesehen? Ja, das wollte gerade zurück zu seiner Mama, hat es gesagt. Okay. Denke ich, es ist ja 4. Es wird vielleicht da wieder angekommen sein. Erstmal keine Panik. Aber jetzt ist unsere Schule ja auch nicht so easy. Ist zwar sehr logisch aufgebaut, aber dann auch wieder nicht so einfach, sich da zurechtzufinden. Ich gehe also zurück zu diesem Werkstattraum, frag, ist dein Sohn wieder aufgetaucht? Und sie so, nee.
Was?
Ich muss noch mal kurz weg. Und dann kam er aber auch schon mit einem anderen Kollegen den Flur entlang. Der war gerade in der 2. Etage und wir waren in der 1. Der hatte sich irgendwie verlaufen. Der sucht seine Mama. Ja, hier ist er dann wieder. Bitte, hallo. Ich bin dann mal weg.
Aber das wäre ja auch mal was, wenn irgendwann es dann so weit gekommen wäre, dass dann so die Durchsage kommt. Der kleine Lalala möchte aus dem Foyer abgeholt werden.
Ja.
Aus dem Kinderparadies.
Ja.
Naja, gut, aber ich würde sagen, das ist kein solid Parenting, weil du hast ja nicht dein Kind verloren.
Ja, stimmt. Ich habe aber auch gemerkt, warum ich auch aus guten Gründen nur 1 habe und das da auch bei bleibt. Denn selbst wenn ich mehrere hätte, hätte ich dann irgendwann im Endeffekt doch nur noch 1. Aber gut, ist ja auch alles nicht so schlimm gewesen. Konnte ja auch im Endeffekt nicht wirklich verloren gehen. Ist ja alles im Gebäude gewesen. Also wenn der jetzt nicht wirklich aktiv rausgerannt wäre, dann hätte man den schon wiedergefunden. Aber warum rennt der auch einfach weg? Was fällt ihm ein? Also sowas.
Frechheit.
Ja, ich habe mich dann auch nochmal irgendwann bei der Kollegin entschuldigt, aber war wohl alles okay. Jo. Aber insgesamt anstrengend. Also auch ja. so mit dem Wochenende, mit dem Tag der offenen Tür, dann am Samstag auch noch. Da musste man das Kind ja auch noch irgendwo wieder parken und so. Ja.
Auf jeden Fall. Was anderes. Mhm. Hast du dieses Classroom-Ding mitgekriegt?
Das Classroom-Ding?
Classroom. Da auf Borkum werden Frauen verprügelt.
Ja, habe ich mitbekommen. Jetzt ja nicht mehr.
Also offiziell nicht mehr. Halt.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, das ist so eine Tradition, die gibt es da auf, glaube ich, ganz vielen von diesen Inseln, weil ich weiß nämlich, auf Ameland gibt es die nämlich auch in so abgewandelter Form. auch da so um Nikolaus rum, das ist ja da so das Ding. Und da ist halt irgendwie so, das haben wir mal mitgekriegt, weil als ich da auf Kinderfreizeit war, der irgendwie der Mann von der Vermieterin von dem Haus oder irgendwie so, oder der Bruder oder der Onkel oder whatever, irgendein Typ, der hatte da immer auf so einem Dachboden so eine Werkstatt, wo der dann schon immer im Oktober angefangen hat, diese
Frauen Festivität zu verprügeln.
Wahrscheinlich, nein. Diese Festivität vorzubereiten. Weil auf Ameland ist das nämlich so, man muss sich verkleiden. Mhm. Also da werden nicht nur Frauen verprügelt, sondern einfach alle. Man muss sich, wenn man am Nikolausabend auf die Straße will, muss man sich verkleiden. Und wenn jemand anderes erkennt, wer du bist und deinen Namen ruft und der richtig ist, dann wirst du verprügelt von allen.
Das ist so witzig, ey. Ja,
ich finde, das finde ich witzig, weil dann werden ja einfach alle verprügelt.
Ja.
Und man kann dem ja relativ einfach entgehen, indem man zu Hause bleibt, so. Aber da
oder sich halt gut verkleidet, ja.
Ja, aber das da in Borkum klang ein bisschen...
Boah, ey. Aber das sind halt diese Bräuche, die sich dann auch über Jahrhunderte einfach halten, weil das Tradition ist, ne? Also es ist
ja,
so
aber
krass,
halt auch nur
da auch
in so Inzestgegenden.
Ja,
nur
genau.
In so Inzestgegenden halt.
In so richtig isolierten Dingen halt, wie so eine Insel halt. Ja,
genau. Da und jetzt war ich dann, ist ja so ein bisschen, ist ja auch gut durch Social Media gegangen. Eben. Und wo ist das natürlich auch so? In Baden-Württemberg und Bayern.
Ja, klar, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen, gerade so da in den Berggegenden, wo ja jedes Tal im Prinzip auch so eine Insel ist, im Prinzip, weil die sich ja auch alle, die völlig isoliert voneinander zumindest früher gewesen sind, da gibt es ja auch solche krassen Bräuche. Ja, diese Krampusfeste und solche Sachen,
genau.
Die sind ja auch super gruselig. Hab
da
ich letztens auch
werden auch ordentlich Kinder verprügelt.
Genau, Kinder verprügelt. Dann habe ich irgendwie letztens auch so eine Doku gesehen, bei Arte natürlich oder Dreisat oder so. Oder Servus TV kann auch sein, gibt es ja nicht mehr, aber ja, sowas ähnliches. Dass da irgendwie auch so Kinder dann irgendwie so Unruhestifter sind, also so spielen sollen und die springen dann auch von Dach zu Dach. Das heißt, die klettern wirklich auf diese 20 Meter hohen Häuser im Schnee und springen dann da über die Dächer. Also das ist ja auch etwas, was, also, dann würde man auch bei uns zu Hause sagen, ja, lass das mal. So. Also solche Bräuche, die ziehen sich dann halt durch. Und durch Social Media wird dann sowas auch irgendwie publik auf einmal und dann regt sich jeder drüber auf, ne? Also sonst wäre das ja vielleicht, also wahrscheinlich nie aufgefallen da mit Borkum da, oder?
Naja, wahrscheinlich.
Ja, genau, das ist genau da ist irgendein Externer ist da hingekommen und hat sich darüber echauffiert. So.
Der hat gesagt, Moment mal.
Ja, genau. Die Eingeborenen, die machen hier so komische Sachen. Jetzt muss ich als White Savior muss ich jetzt hier mal eingreifen und die ganzen Traditionen verbieten der indigenen Inselbewohner. Ja.
Also am Ende auch nur Neokolonialismus.
Eben, so.
Ja, aber Frauen verprügelt tendenziell Traditionen, wo man schon mal was sagen kann.
Ja, ich mache ja immer gerne den Advocatus Diaboli, aber du hast natürlich recht. Also generell. So. Dann doch lieber den Sockenkranz zum Geburtstag. Das ist etwas, das geht.
Den Sockenkranz?
Das sind so Traditionen, die wir so gemacht haben. So, aber nicht jetzt an Weihnachten, sondern wenn jemand 25 geworden ist. Da hatten wir den Sockenkranz. Habe ich das nicht mal erzählt?
Nee.
Habe ich das noch nie erzählt.
Oder ich habe es vergessen.
Das ist so eine Münsterländer-Tradition eigentlich, dass man, also der Erste im Freundeskreis, der 25 wird, der fängt diesen Sockenkranz an. Das ist so eine Schnur mit ganz vielen Socken dran, die einfach gestopft werden, mit Zeitungspapier oder so. Mhm. Und der wird immer länger. So, mit jedem, der 25 wird, trifft man sich halt vorher und macht da neue Socken dran an diese Schnur. Und auf der Party muss man diese Schnur dann abschreiten und mit jedem Schritt eintrinken. Also ein Pinchen Schnaps. Wir haben eine Kelle genommen, das hatte so Vibes von Miraculix. Genau, und klar, das ging dann teilweise, ich war ziemlich früh dran, das ging dann noch. Aber irgendwann hatten wir gar nicht mehr genug Platz in der Wohnung oder so, wo wir dann gefeiert haben. Mussten das auf die Straße auslagern oder mussten das einen Balkon runterhängen lassen und dann immer hochziehen und so. Das war schon witzig, das schlug lustige Blüten.
Ja,
und irgendwann haben wir den dann feierlich verbrannt.
Als alle 25 waren sozusagen.
Ja, genau.
Okay, kam da immer ein Socken mehr dran? Nee. Oder?
Mehr, also so. Also
nach Belieben.
Nach Belieben, so viel wie man hatte, so viel wie gerade Zeit hatten, da zu kränzen, ja.
Aha, okay.
Ja. Es wurde aber irgendwann ziemlich lang. Also ein blauer Müllsack reichte nicht mehr, um das
zu verpacken. Aber ich wollte gerade sagen, hat da nicht am Ende die da später 25 wurde, heftig zu viel gesoffen?
Ja. So.
Ja. Ja, ja, moin.
Die hatten dann ja auch länger Training.
Ja. Also. Ja. Wer hat halt mal nicht so früh, so spät geboren, das ist halt Pech.
Dann hat man halt irgendwann größere Schritte gemacht, dann hat man das so ein bisschen aufgelockert oder so, oder kleinere Schlücke oder so. Aber also tendenziell mussten die dann mehr machen, ja. War lustig. Solche Sachen haben wir dann gemacht.
Okay. Gut. So. Ja, ich bin ja in einer Großstadt geboren und aufgewachsen, da gibt es keine Tradition.
Keine Tradition, hey. Gar nichts. So. Aber wir haben eine Tradition.
Die ich von dir geklaut habe auch, weil ich habe ja keine.
Genau, stimmt. Auch die habe ich dir beigebracht. Mhm. Möchtest du anfangen mit dieser Tradition? Davon zu berichten?
Ja, genau. Also, die gute Familie Batzke macht sich jedes Jahr eine Bucketlist für ein Jahr, was total sinnvoll ist, weil wir in der Bucketlist mündliche Prüfung rausgefunden haben, dass diese Lebensbucketlists eigentlich scheiße sind. Aber eine Bucketlist für ein Jahr sind super. Da schreibt ihr 12 Dinge drauf, die ihr tun wollt in diesem Jahr. Und da kann man dann auch wirklich am Ende des Jahres sehr gut entscheiden, habe ich das gemacht oder nicht. Und gucken, wie erfolgreich man war oder eben nicht. Und das fand ich gut, habe das geklaut. Und sag schon mal, dieses Jahr war kein gutes Jahr.
Hey Ralf, ich weiß, dein Jahr war schlecht. Okay.
Ich habe eine 33-prozentige Erfüllungsquote nur. Ich glaube aber, wir neigen dazu, uns diese Dinge so ein bisschen zu hoch zu legen, sozusagen. Mhm. Weil ich sag mal, bei euch sind da ja häufig auch so relativ einfach zu erfüllende Dinge drauf, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und da haben wir uns vorgenommen, fürs nächste Jahr da nochmal ein bisschen nachzujustieren. So, okay.
Willst du alle 12 Dinge sagen und ich kann raten, welche du erfüllt hast? Das waren dann ja 4 wahrscheinlich, ne?
Ja, also, genau. Wenn du 4 von 12, das können wir so machen. Ich habe jetzt gedacht, wir machen immer abwechselnd, lesen wir was vor und sagen, ob wir es geschafft haben.
Oder so. Ohne Ratespiel ist auch gut.
Okay, gut. So, also, ich wollte, genauso wie letztes Jahr, diese Virtual Reality Stadtführung in Essen machen und hab's wieder nicht gemacht.
Okay.
Und das ist jetzt auch gestrichen, die wird jetzt einfach nicht mehr gemacht. Die wird jetzt irgendwann mal so aus Versehen gemacht oder nicht.
Die wird irgendwann gemacht, wenn man Virtual Reality sich direkt in seine Netzhaut implantieren kann. Ja, so mit wie heißt der Chip da, dieser Omnilink, dieser Elon Musk da.
Ja, den will ich mir auf jeden Fall schon mal nicht installieren lassen.
Naja, auf jeden Fall sowas. Okay, wir haben uns vorgenommen, segeln zu gehen und das haben wir auch geschafft. Zwar nur auf dem Aasee, aber wir haben tatsächlich so einen Segelauffrischungskurs gemacht, wo wir alle Manöver nochmal rekapituliert haben, auch mit Lehrerin und dann auch alles nochmal einmal nachgemacht haben. Also ich hatte ja früher sehr häufig davon erzählt, von meinem Segelschein und dann kam man ja nicht mehr so richtig dazu, weil zum Segeln braucht es immer 2. Da kann nicht einer auf Kind aufpassen, der andere kann segeln. Und wir haben uns das dann einmal gegönnt. Ich glaube, an 2 Tagen war es sogar. Also ja, Segeln hat geklappt.
Mhm. Wir wollten auf ein Sommer-MPS, also dieses mittelalterliche, fantastische Spektakulum-Ding. Und das hat ja nicht geklappt, weil die jetzt momentan dazu neigen, immer am Arsch der Heide zu sein. Früher gab es halt immer eins in Dortmund, aber das gibt's irgendwie nie. Und dann bist du halt immer, und dann ist das halt schon immer so mit Übernachten und mega kompliziert. Nächstes Jahr ist eins in Gelsenkirchen, vielleicht gehe ich mal dahin. Aber mal gucken. Ja.
Wir sind dieses Jahr über eins gestolpert in Mülheim. Da haben wir eine Fahrradtour gemacht und dann waren wir da. Da war irgendwie so eine alte Burg, irgendwo ziemlich in der Innenstadt, an der Ruhr eigentlich. Direkt, da war das ist eine alte Burg.
Bräuch?
Kann sein. Und da liefen auf jeden Fall auch so Gestalten rum.
Ja, aber das war bestimmt kein echtes MPS. Also MPS ist ja so eine Marke.
Ach so, okay. Wir haben uns vorgenommen, einen Fisch zu grillen. Und das auch gemacht.
Okay, so. Passend dazu haben wir uns vorgenommen, eine Grillparty zu veranstalten. Also bei uns im Garten, so mit richtig Leute einladen und richtig was Schönes grillen. Hat nicht stattgefunden.
wir haben uns stattdessen vorgenommen, ohne alle Leute, vor allem ohne Kind, essen zu gehen. Hat nicht stattgefunden. Also wir haben noch vor, das vielleicht bis zum Ende des Jahres noch hinzukriegen, dass wir jetzt auch im Urlaub vielleicht einfach mal sagen, okay, unser Sohn, der geht jetzt einfach mal kurz da sein Kinderessen da essen abends und dann geht er ins Bett und wir gehen dann noch vernünftig essen. Aber das zählt eigentlich nicht so richtig, weil da ist man ja irgendwie dann doch schon im Urlaub noch und so. Eigentlich müsste man wirklich Kind mal zu Oma bringen und dann essen gehen, so wie ihr das mal vor kurzem gemacht habt dieses Jahr, was ja nicht so ganz geklappt hat. War das dieses Jahr oder letztes Jahr?
Weiß ich nicht mehr.
Okay.
Also ich weiß nicht, was du meinst. Aber wenn alles gut geht, gehen wir heute Abend essen, weil da ist unser Hochzeitstag und unserem Hochzeitstag gehen wir eigentlich immer ohne Kind essen.
Heute, wo die Folge, Moment, ja doch. Ja, nicht heute, wo wir die Folge aufnehmen. Nicht, nein, nein. Nicht nachher noch.
Nein, nicht nach, nee, nee.
Nach der Aufnahme. Sorry, Hochzeitstag. Ich kann nicht, ich muss noch podcasten.
Ja. Klassiker. apropos Essen, wir wollten Sushi essen gehen und das haben wir gemacht und zwar dafür auch direkt mehrmals.
Okay, gut. Ja, auch hier nochmal, apropos Essen, apropos Trinken, in ein Brauhaus gehen, haben wir gemacht. Wir waren den ganzen Sommer in Bayern, also wenn wir da nicht in ein Brauhaus gegangen wären, naja, gut.
Dann wärt ihr verhungert.
Ja, da wäre ich vor allem auch von meiner Familie wahrscheinlich enterbt worden.
Dann hatten wir uns noch was mit Essen gehen vorgenommen, nämlich irgendwie so ein Spezialessen. Also wir hatten so an Molekularküche gedacht. Oder es gibt so eins, wo auch so mit Virtual Reality so ein kleiner Koch die ganze Zeit an deinem Tisch steht und das Essen zubereitet und irgendwie so. Haben wir auch nicht.
Kleiner gemacht. Koch?
Ja, so ein Mini-Koch. Der ist so,
Augmented Reality.
Ja, genau.
Ach so, ich dachte, du meinst, ach so, okay.
Ja, der steht dann an deinem Teller und macht dann da irgendwie so. Meine Frau war allerdings alleine mit einer Freundin bei irgendwas essen, wo es so auch so mit so Kunstinstallationsscheiß ging. Irgendwie so Kulturmist, da habe ich gedacht, ja, kannst du mal schön alleine machen. einer muss ja auf das Kind aufpassen.
Klar. Ja, apropos Kind, wir haben uns vorgenommen, dass unser Kind ein 10. Land bereisen muss, denn es ist ja schon weit gekommen in seinem doch kurzen Leben und deswegen sind wir ja auch in den Osterferien in den Urlaub geflogen, aber haben dann entschieden, dass Deutschland nicht zählt und jetzt müssen wir nächstes Jahr dann doch das noch nachholen, aber dazu dann demnächst mehr.
Jetzt komme ich hier so ein bisschen durcheinander. Ich wollte ein Warhammer-Turnier spielen. Also das habe ich geschafft. Ich habe sogar, da vielleicht so persönliche Bucketlist, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, ich möchte 6 im Jahr spielen. Also alle 2 Monate 1. Und das habe ich dieses Jahr geschafft. Das ist gut. Und aber ich habe immer noch so die Theorie, das irgendwann mal so mit so einem Wochenendausflug zu kombinieren. Also so freitags irgendwo hinfahren, wo cool ist, mit Familie. Die machen dann samstags irgendwas, ich bin Warhammer spielen und dann machen wir sonntags noch irgendwas zusammen. Ah ja, aber das hat auch noch nicht so richtig hingehauen. Entweder, weil Warhammer-Turnieren in coolen Städten zu Jahreszeiten sind, wo die Städte nicht cool sind.
Naja, also, die Geschichte in Bremen, das hätte man doch vielleicht
umsetzen ja, können. Hatten wir auch tatsächlich drüber nachgedacht, aber das Problem war da, das war ja dann so, da war ich ja 3 Tage spielen.
Ja.
Das heißt, da hätten die halt gar nichts von mir gehabt. Wir hätten 4-5 Tage dahin gemusst und so weiter und so fort.
Ja, gut.
Und ich meine, Bremen ist zwar ganz nett, aber irgendwann ist dann halt auch in Bremen mal Feierabend mit Sachen, die man da machen kann. Und stimmt. Auch Anfang Oktober jetzt auch nicht optimalste Städtereisezeit.
Oder kann man in die Nordsee fahren, nach Borkum und sich verprügeln lassen.
Ja, genau. Schlägerei auf Borkum.
Ja. Vielleicht schon ein Folgentitel. Mhm,
vielleicht.
Wir haben, apropos Prügel, wir haben eine neue Sportart ausprobieren, hier noch auf der Liste stehen gehabt und auch gemacht, nämlich Speckbrett. Das ist eine Münsteraner Sportart. Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast davon erzählt habe, aber das ist so eine Art, so wie ein bisschen wie Tennis, so ein bisschen wie dieses Paddeln, was jetzt man teilweise im Trend jetzt so macht, mit so Brettern aus Holz, die so Löcher drin haben. Und dann spielt man mit so Tennisbällen auf dafür extra vorgesehenen Plätzen. Wir haben wirklich so Allmendeplätze hier in Münster, wo man das einfach machen kann. Und das haben wir dann einmal durchgezogen. Und ja, war ganz nett.
Was sind Allmendeplätze?
Geht aber ordentlich in den. Ja, ich meine so, also so Plätze, die man nicht vorher buchen muss, wo man einfach hingeht und dann einfach spielen kann. So, ne? Also die man nicht extra irgendwie, wo man nicht in einem Verein sein muss oder so, um da hin zu dürfen, sondern halt wie Spielplätze, so für die Allmende, also für die Allgemeinheit einfach nutzbar. Okay. Neues Wort gelernt, guck mal, Herr Pina.
Ja. Google ich gleich erstmal, ob das wirklich gibt oder ob du das
naja,
einfach machen. Ausgedacht hast.
Naja.
So, dann wollten wir noch, apropos Skifahren, in Anführungsstrichen, eigentlich im Winter mal nach Winterberg oder so fahren und mal so einmal dem Kind mal so richtigen Schnee zeigen, weil so richtig Schnee gab es eigentlich noch nicht. Also es gab einmal so ein bisschen Schnee. Also er saß schon mal auf einem Schlitten und ist damit sowas ähnliches wie einen Berg runtergefahren. Aber also erstens ist er hier im Ruhrgebiet Ermangelung an Schnee und dann aber auch Ermangelung an Berg. Also,
ja, wir hatten früher Spaß auf den Halden tatsächlich, wenn Schnee lag. Aber
ja, ich bin auch da Prosper 3 mit ihm, bin ich einen so einen Berg runtergefahren. Nur als das da war er, glaube ich, noch keine 2 und das war dann auch ein bisschen steil.
Das ist schon steil, ja.
Naja, wollten wir auf jeden Fall machen, ist ausgefallen. Klimawandel und so.
Ja, genau. Aber vielleicht kommt ja noch was. Also auch das Jahr ist ja noch ein bisschen hin, vielleicht schafft man das ja noch. Vielleicht fällt ja noch mal Schnee. In Revierpark von der Ort kann man auch schön Schlitten fahren. Ja.
Nee, jetzt nicht mehr, weil die das doch da umgebaut haben.
Haben die?
Oh. Also du meinst doch da von diesem Restaurant runter, oder?
Nee.
Da, wo früher der Berg war?
Nee, nicht nur da, aber ist egal. Das ist
Insider-Infos hier.
Ja, Insider-Infos ist jetzt für die Zuhörenden nicht interessant. Ich weiß nicht, ob es interessant ist, was wir noch zu bereden haben. Aber Punkt 7 ist, einen Horrorfilm gucken. Und das haben wir uns vorgenommen und natürlich auch so in dem Gruseltober nachvollzogen und nachgemacht. Nämlich, was haben wir geguckt? The Conjuring 2. Genau. Und so für Mittel befunden.
Okay.
War dann doch nicht so gruselig wie gedacht. Aber so richtig mit, nicht irgendwie hier irgendwie auf dem iPad und dann irgendwie nur so ganz leise, damit das Kind nicht wach wird, sondern richtig sophisticated auf dem Computer, auf dem Fernseher im Wohnzimmer mit 2 Kopfhörern. Also da jeder hatte ein Kopfhörerpaar auf. Mit so Kopfhörersplittern und dann wirklich, damit man auch ordentlich gegruselt werden kann.
Okay.
Ja.
Dann wollten wir noch ein weiteres Sir Henry Morgan Rätsel machen. Das, weiß nicht, hatte ich schon, glaube ich, schon mal erzählt, das hatten wir schon mal gemacht. Das ist so im Prinzip eine Schnitzeljagd durch so halbwegs sich schön anzuschauende Orte. Und das hatten wir letztes Jahr, ich glaube, zum Muttertag gemacht, auf Burg Linn in Krefeld. Und das hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Und das wollten wir nochmal machen und dann haben wir das in den Sommerferien relativ spontan gemacht, weil in Gladbeck im Schloss Wittring, heißt das da so? Ja, ne?
Ja.
Da gibt's das auch, da haben wir das gemacht. War nicht so cool wie in Krefeld, aber war auf jeden Fall in Ordnung.
Aber war gemacht, guck.
Ja, und gemacht, genau.
Wir haben uns vorgenommen, das Mammut in Münster zu besuchen. Als Bottropper ist man es ja gewohnt, dass in einem Museum ein Mammut rumsteht, so im Quadrat nämlich. Aber in Münster ist das relativ neu gewesen, nämlich im Geologischen Institut. Die haben tatsächlich ein eigenes Museum und da sind wir einmal durch und da gibt es auch ein Mammutskelett, genau. Ist übrigens ganz cool, das kann man sogar von außen sehen. Ist vor allem nachts extrem gruselig, weil das ist auch so ein bisschen beleuchtet und wenn man das dann so von außen sieht, dann ist da auf einmal so ein riesiges Skelett. Aber ganz cool, so. In der Nähe, in der Innenstadt direkt.
Okay. Dann wollten wir auch in ein Museum gehen. Das haben wir auch gemacht. Wir waren nämlich im Ballonmuseum in Düsseldorf. Dieses, wie heißt es, Air Motion oder so. So Kunstinstallationen mit Licht und Ballons und so.
Mhm.
Kind und ich fanden es so Mittel, Frau und Freundin ganz gut.
Okay. Ja. Okay. Ballons. Dann ja, etwas, was genau, was man eigentlich was haben die Kollegen von Gemischtes Hack gesagt, ist vielleicht overrated oder ist etwas, was man als Kind gedacht hat, was später häufiger passiert, Picknick.
Mhm.
Wir haben ein Picknick gemacht. Und das ist in der Tat ziemlich
so ein overrated echtes. Eigentlich.
Ja, so richtiges, echtes. So am Aasee, auf der Wiese, dann irgendwie mit Decke und mit Käse und mit Sekt und mit, ja, alles
unbequem
irgendwie auf dem Boden.
Und alles ist irgendwie ein bisschen scheiße.
Wespen wegjagen und irgendwie nicht genau wissen, was man eigentlich da jetzt machen soll. Und dann den Bauch vollhauen mit Weintrauben und irgendwie, alles, ja.
Süß, ja.
Naja. Aber ein bisschen Fußball gespielt haben wir, das war ganz witzig.
Okay.
Ein bisschen wie früher im Park.
Mhm. Wir wollten ein Kindermusical besuchen, weil letztes Jahr der Kurzi ja die Eiskönigin gesehen. Und außer, dass es ein bisschen lang war, gefiel ihm das ganz gut. Und dann wollten wir da nochmal angreifen, aber es hat sich nichts ergeben irgendwie. Also jetzt nicht nur so Puppentheater, so mit echten Schauspielern auf einer echten Bühne und so, aber irgendwie war da nicht viel zu holen 2024.
Ja. Also es war gar nichts angeboten oder was?
Ja, nichts, was jetzt auch da wieder, ne? Da ich fahre jetzt dann auch nicht erst eine Stunde irgendwo hin und ja. Dann muss das ja terminlich auch noch halbwegs passen. Da war nichts zu holen. Was soll ich jetzt sagen?
Mhm. Eine Knorr-Waldpilzsuppe essen. Nicht geschafft.
Was? Ich wollte jetzt gerade mich schon aufgedrückt. Digga, da kann ich hier auch draufschreiben, kacken gehen.
Ja, das ist so ein Ding, das haben wir halt früher irgendwie immer gerne gemacht, als wir noch ganz jung waren. Irgendwie haben wir immer gerne so eine Waldpilzsuppen, also wirklich aus so einer Tüte, weißt du, einfach ins Wasser kippen und dann gib ihm. Und das hatten wir so aus dieser Erinnerung einfach nochmal machen wollen und ich habe die auch da oben liegen im Schrank, aber wir haben uns noch nicht getraut, die zuzubereiten, weil wir gedacht haben, das ist irgendwie dann doch ganz schön eklig. So. Mhm. Naja. Wäre jetzt aber leicht noch zu lösen dieses Jahr.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja machbar. Nicht geschafft. Auf halbem Weg leider gekotzt. Wir wollten noch ins Aquanaris in Plettenberg. Waren wir nicht. Ich weiß auch immer noch nicht so ganz genau, was das ist, weil das hat meine Frau raufgeschrieben.
Hattest du das letztes Jahr schon auf der Liste stehen?
Ja, ja, es ist eben so ein Schwimmbad. Ich hoffe, es ist mega krass, weil weiß ich nicht.
Ja, Schwimmbad halt. Na gut, in wo? In Plettenberg? Wo ist das überhaupt?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben das so sehr nicht geschafft, dass ich noch nicht mal weiß, wie lange man dahin fährt oder was eine Karte kostet.
Ja. Ein Brettspiel spielen. Das ist etwas, was wir tatsächlich dieses Jahr auch nur einmal gemacht haben, dann nämlich um das hier einzulösen. Machen wir irgendwie nie. Früher haben wir ja häufig Scrabble gespielt. Aber irgendwie mit Kind und so ist das mittlerweile, da haben wir einfach abends, wenn das dann endlich im Bett ist, auch nicht mehr die Nerven zu. Und ansonsten, ja, ich meine, du spielst ja jetzt ständig Brettspiele und sowas, also sowas in der Art. Und wir gar nicht mehr. Und auch Spieleabende kommen einfach nicht mehr zustande. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich kein Fan von Spieleabenden mehr. Und deswegen haben wir uns tatsächlich das mal aufgeschrieben und wir haben bei dem Stadtfest in Münster ein Münster Trivial Pursuit gewonnen. Und das haben wir gespielt. Das ist etwas, macht mir Spaß. Also das sind Brettspiele, die machen mir Spaß, wo man so ein bisschen was dabei lernt, wo die Regeln eigentlich schon bekannt sind, wo man nicht eine Stunde lang Regeln lernen muss und dann irgendwie dann doch keinen Spaß am Spiel hat und wo man noch eben was dabei lernt und so ein bisschen mit Allgemeinwissen glänzen kann. Das mag ich.
Also jedes Brettspiel, wo man nicht anderthalb Stunden lang aufbaut, ne? ist ja gar keine Experience.
Ja, genau. Typischer Spieleabend. Da erst aufbauen, dann Regeln erklären, ständig nochmal nachfragen, dann alle nicken, aber eigentlich hat keiner was begriffen, dann kommt die Pizza, dann isst man die Pizza.
Hat alles wieder vergessen.
Dann hat alles wieder vergessen und dann spielt man doch eine Runde Monopoly.
Also da, lieber Herr Batzke, da muss man den Spieleabend auch einfach mal ein bisschen ernster nehmen, dann geht das auch.
Nee, nicht meins, also gar nicht.
Wir wollten eine Burg besichtigen und das haben wir getan, nämlich Schloss Grafenstein in Gent, als wir in Belgien in Urlaub waren. Habe ich, glaube ich, auch erzählt, dass das eine der besten Burgführungen auch war, die ich jemals hatte mit Audioguide und so. Und das war cool.
Gut gemacht, der Audioguides können schon was.
Ja.
Hatte der, das hast du, glaube ich, hier nicht so ganz erzählt, hatte der auch so ein bisschen Narrativ dabei? Oder war der wirklich eher so erklärend?
Narrativ und vor allen Dingen halt so auf lustig.
Ja.
So, ja. Ne? Also, ja. Und aber halt nicht so auf zu lustig, ne? Also darf ja auch nicht zu lustig sein, weil ist dann meistens nicht mehr so lustig. Sondern einfach mal so, es gab so ein Narrativ, es gab auch so einen festen Rundweg, den man gehen sollte, sozusagen. Und dann so das Leben von, habe ich natürlich schon wieder vergessen, Graf Leck mich am Sack da halt, ne? Nachgezeichnet in 13 Räumen. Und
notier mal für Folgentitel, ey. Graf Leck mich am Sack da halt.
Naja, und auf jeden Fall, und dann halt auch das so nachgezeichnet und dann immer so, ja, wie war so sein Leben, was ist ihm so passiert, dies und das, was kann man jetzt hier davon noch sehen, sozusagen in der Burg und dann aber alles in witzig.
Ja, schön. Der beste Audioguide, den ich jemals erlebt habe, war auf Alcatraz. Die Amerikaner, die können sowas. Also der war auch richtig gut gemacht. Also wirklich so, als ob man jetzt da ein Gefangener wäre. Irgendwie so aus der Sicht eines Gefangenen und so. Das war cool. So, und letzter Punkt. Auch gemacht. Tiger and Turtle besichtigen. Kennst du Tiger and Turtle?
Nee.
Das ist so ein bisschen sowas wie ein Tetraeder, also wie der Tetraeder bei uns da in Bottrop. Das ist auch so eine Struktur auf einer Halde in Duisburg, wo man so, das ist ein bisschen wie eine Achterbahn zum Laufen. So. Hat man bestimmt schon mal auf irgendwelchen Fotos gesehen. Das ist halt auch so ein Haldenereignis. So. Mhm. Und da sind wir aber auch eine große Fahrradtour hingemacht, haben uns in Bottrop getroffen, sind dann mit Freunden dahin gefahren und dann da halt drauf rumgelaufen und so. Und dann kannst du halt so mehrere Wege gehen und dann kannst du coole Bilder machen und so. Das ist ganz nett. So. Also für Duisburg ganz nett. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Ja. Tiger and Turtle. Also eigentlich wirklich ganz witzig, aber ist total weit weg vom Schuss. Also mit dem Fahrrad dahin zu kommen, war schon schwierig. Aber mit dem Auto bist du halt ruckzuck da eigentlich.
Ist da ein Looping?
Das ist so, ja, du kannst den Looping halt nicht laufen, aber er ist da. So, genau. Ist ganz witzig.
Okay, sieht ein bisschen crazy aus. Okay. Ja.
Ja. Also, haben wir auch geschafft.
Habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe jetzt hier einfach schon mal Bucketlist 2005, das habe ich angefangen. Schreibe ich da mal drauf. Zack.
Also, ich ziehe Bilanz. Aus meinen 12 Dingen haben wir 9 gemacht.
Und 10, wenn du dir noch die Suppe reindrückst.
Ja, genau. 10, wenn ich noch die Suppe reindrücke. 11, wenn das 10. Land Deutschland ist. Und
12, wenn 12, das noch Essen geht schon.
Ja, genau.
Okay.
Wenn Kind am Freitag gesund ist, dann gehen wir vielleicht in Bottrop auf den Weihnachtsmarkt mit Freunden, ohne Kind. Und dann könnte man ja eben schnell noch irgendwas essen gehen.
Einfach nur für den Haken so.
Ja. Einfach nur für den Haken. Man lebt doch nur noch für den Haken. Den blauen Haken.
Gut. So. Was anderes habe ich hier auch gar nicht.
Nö, ich auch nicht.
Dann.
Aber ist ja auch gut. Ich meine, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Und war aber ganz schön. Also auch da wieder interessante Dinge, die man so machen kann im Leben. Oder eben nicht. Kloppe der Woche.
Mhm.
Unterricht gewesen und so, logischerweise. Und neuerdings geschieht es mir immer wieder häufiger, dass ich keinen Stift dabei habe. So, weil alles ist nur noch digital, alles ist am Computer irgendwie und mit dem iPad oder dies und das. Und dann habe ich oft keinen Stift dabei. So, und auch in der Tasche ist keiner und dann frage ich oft, weil dann muss man so, wenn zum Beispiel so Entschuldigungszettel kommen, dann muss man die dort trotzdem noch mit dem Stift unterschreiben, so, dass man das gesehen hat. Und dann frage ich oft, ob jemand einen Stift mir kurz leihen kann. Und eine Schülerin sagte, ja, ich habe einen, können Sie fangen? Und warf mir so aus der dritten Reihe so einen Stift entgegen. Und ich so, klar, mach so. Und natürlich voll daneben.
Und dann Stift in die Fresse.
Ja, der ist dann irgendwie runtergefallen und so. Ich habe den aufgehoben, habe dann unterschrieben. So, okay, ich bin fertig. Frag zurück, können Sie fangen? Und sie, ja klar, so ein bisschen herausfordernd auch. Nicht so wie sie. Ich werf sie voll daneben.
Okay.
Ja. So. Also, ich bin so das hohe Hand-Augen-Koordination.
Ja, anscheinend. Ich hoffe, dass wir nicht hier der Gaming-Schwerpunkt Schwerpunkt da haben.
Nee.
Okay. Nee. Apropos Gaming. Gar nicht so schlechte Überleitung. Mündliche Prüfung. Eiskalt aus der letzten Folge recycelt. Simply the best Teil 2. Ich möchte von dir wissen, was sind die besten Teile von? Und jetzt habe ich noch ein paar Sachen rausgesucht, weil ich das letzte Folge ganz cool fand eigentlich.
Ah.
Und ich habe Computerspiele. Und ich habe nachgeschaut, welche Computerspiele du schon als Hausaufgabe aufgegeben hast. Also die du dann wahrscheinlich gut kennst und auch magst. Und die aber auch gleichzeitig eine Reihe sind. Und zusätzlich habe ich, glaube ich, noch so ein, zwei zusätzliche von mir eingestreut und natürlich alle die, über die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben, ausgelassen. Es geht los. Bester Anno-Teil.
Ich würde sagen, der beste Anno-Teil ist eigentlich 1404. Den spiele ich immer wieder gerne. Den habe ich auch letztens im Unterricht gespielt mit einer Klasse. Im Wirtschaftsunterricht habe ich einfach mal ausprobiert, okay, wir haben jetzt bis hier ein paar Elemente gelernt. Und jetzt versuchen wir, die mal in diesem Spiel zu identifizieren. Ne? Also sowas wie Bedürfnisse, weiß nicht, Warenketten, diese drei Sektoren, Wirtschaftssektoren und so, primärer, sekundärer, tertiärer Sektor und so. Das kann man alles ganz schön in so einem Spiel nachvollziehen. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr so wirklich leistungsanfordernd und einfach wunderschön. Es ist trotzdem super schön. Es hat diesen spätmittelalterlich Renaissance-Stil. Man hat als zweite Begegnungsfiguren hat man eben den Orient, das auch irgendwie nochmal so ein bisschen was ganz Neues aufmacht, das ist ganz nett und ja, das ist alles irgendwie schön und die Musik ist ganz toll und da kann man sich so richtig schön drin verlieren in diesem Spiel. Ja, Anno 1404.
Okay. Das beste Assassin's Creed.
Oh. Da scheiden sich ja die Geister. Und ich bin mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, dass mein Lieblings-Assassin's Creed, ich habe auch hier irgendwo ein T-Shirt liegen, deswegen suche ich das gerade, Assassin's Creed Unity ist. Mhm. So. Da bin ich unpopular opinion, so Hot Take, also, weil das sehen nicht alle so, aber ich kann das begründen. Erstens, es ist ein Spiel, ein Assassin's Creed-Spiel mit nur einer Stadt. Das finde ich immer schon besser, als wenn das irgendwie so ganz open-worldig ist. Das ist bei Odyssey auch ganz nett und so, diese ganzen griechischen Inseln und so ist ganz cool. Aber so alles auf eine Stadt komprimiert, finde ich dann doch irgendwie besser, weil ist auch irgendwie ein bisschen immersiver, finde ich. So, weil man sich halt mehr auf wirklich diese Stadt konzentriert. Und es ist halt Paris. Und ich hatte mir immer schon gewünscht, ein Assassin's Creed in der Französischen Revolution. Also bevor es dann rauskam. Und das ist halt auch die perfekte Szenario eigentlich für so einen Meuchelmörder, der da so rumrennt und so. Und es hat von der Story her wirklich so eine Origin-Geschichte, wirklich von Anfang bis, du kommst jetzt in den Assassin-Orden und du wirst da ausgebildet, bis hin zu, du bist ja jetzt ein großer Assassine und so. Und nee, ich finde, da ist alles drin und es sieht auch heute immer noch gut aus. Es ist von 2012, 13 oder so. Und es sieht, oder 14, glaube ich, und es sieht immer noch super aus. Es ist ganz tolles Licht. Und, Fun Fact, beim Wiederaufbau von Notre Dame, das jetzt ja abgeschlossen ist, hat man sich auf Modelle aus diesem Spiel berufen, weil die das so detailgetreu nachgebaut haben, dass man daran nachvollziehen konnte, wie Sachen zu bauen sind. So, und also Notre Dame ist ja auch wirklich super toll nachgebaut. Nö, und ich finde auch diese Parcours-Funktionen funktionieren da richtig gut. Also das macht richtig Spaß, da einfach durchzurennen. Ja, ist mein Lieblingsteil.
Ich sage immer nichts, weil ich immer nicht ausreichend viele Teile von den Sachen gespielt habe, um das zu beurteilen.
Ja, hole ich denn zu weit aus oder mache ich das okay?
Nö, schon gut. Ich hab ja Zeit. Also.
Ja.
Bester Prince of Persia.
Das ist schwierig. Also, die alten sind nostalgisch cool, aber eigentlich unschaffbar und, nicht die besten. Ich glaube, dann ist es dann doch einer dieser Sense of Time Spiele. Und dann würde ich, glaube ich, sogar sagen, der erste Sense of Time. Mhm. Prince of Persia, The Sense of Time. Na, der ist mechanisch noch nicht perfekt. Also, aber Warrior Within ist schon wieder irgendwie so ein bisschen anders, außerdem irgendwie auch ein bisschen komisch. The Two Thrones dann, der dritte Teil. Oh, vielleicht der. Doch, vielleicht der. Der verbindet so ein bisschen diese Düsternis des zweiten, dieses Warrior Withins. Aber man ist halt wieder auf diesem, in diesem Palast drin. Ja, also the Two Thrones ist, glaube ich, der coolste Teil. So. Wobei ich diesen ganz neuen, The Lost Crown, auch sehr cool fand, muss ich sagen.
Okay. Bester Uncharted-Teil?
Warte mal, den hatte ich doch, habe ich letztens noch überlegt, welcher der beste ist. Ich glaube 2. Ich glaube Uncharted 2. Kann ich jetzt gar nicht mehr so genau dran festmachen, aber ich glaube, der zweite Teil hat mir, ich habe die ja relativ schnell alle hintereinander weggespielt. Mhm. Ich glaube, der zweite, den fand ich am coolsten, doch.
Ist der zweite der, wo man am Anfang in dem Zug hängt?
Ja, okay, genau.
Dann finde ich den auch am besten.
Ja, was sie eiskalt in dem neuesten Mission Impossible am Ende nachgeklaut haben. Also genau die gleiche Szene findet dort auch statt. Der hängt dann wirklich mit diesem Zugwagen da irgendwie so eine Brücke runter und muss sich dann da hochziehen, da fallen Sachen von oben runter.
Ja, es gibt, man kann nichts Neues mehr machen. Okay, das waren alle Spiele, die als Hausaufgabe aufgenommen haben, wo ich gesagt habe, das lohnt sich. Ich habe noch zwei eigene andere mitgebracht. Einmal, was ist der beste Super Mario-Teil?
Ich glaube World. Mhm. Ich glaube Super Mario World. Das ist so richtig das Wohlfühlspiel. Das ist das Spiel, was ich auch an Weihnachten immer wieder gerne einlege. Das ist so ein Weihnachtsspiel, so früher, so wenn man gewartet hat, dass das Wohnzimmer öffnet oder so, dass man dann irgendwie noch ein bisschen Super Mario World gespielt hat. Super Mario Bros. 3 mag ich auch, aber nur in der Form von All-Stars, also in der Super Nintendo Edition, in diesem Remake. Aber Super Mario World hat einfach alles. Und ich habe letztens den Fabian Käufer noch gehört bei Stay Forever. Und da war die Frage, wenn du noch ein einziges Spiel nur noch machen dürftest bei Stay Forever, bei Super Stay Forever, welches wäre das? Mit welchem würdest du sozusagen ausscheiden? Und da hat er auch gesagt, Super Mario World. Mhm. So, das
mit Yoshi. Da haben die keine Folge zu?
Nee, noch nicht. Okay. Nee.
Ja, nee, da, also,
liegt
da,
zu sehr auf der Hand, glaube ich.
Hab ich mich auch für entschieden. Ich mag,
es ist mechanisch perfekt vom Springen. Es macht einfach.
Es ist im Prinzip das Super Mario Bros. 3 in vollendet, finde ich.
Ja.
Weil alles das, was sie in 3 versucht haben, da haben die ja im Prinzip dieses mit der World Map und so und den mehr Upgrades und das Speichern der Upgrades und so weiter und so fort. Das haben die ja da alles erfunden. Und ja. Super Mario World macht das halt alles, also wie wir gesagt haben, sozusagen der. Der zweite Teil der Blaupause ist fast immer der beste.
Ja.
Okay, gehe ich mit. Ja, was ist denn der beste Resident Evil?
Ach, da kann ich leider nichts zu sagen, weil ich noch keinen einzigen Resident Evil wirklich so richtig gespielt habe. Ich hatte ja früher keine PlayStation und deswegen ist diese ganze Reihe an mir ziemlich vorbeigelaufen. Ich habe mir dann, als ich die PlayStation 4 gekauft habe, mir Resident Evil 7 geholt. Das ist dieses Biohazard. Mit Z, nicht mit TH, Biohazard, wo man da diese Hinterwäldler-Familie da in diesem Haus.
Ah, in Ego-Perspektive auch, ne?
In Ego-Perspektive, ja, auf VR angelegt und so.
Ja, ist kein Resident Evil.
Das ist kein Resident Evil und ich habe es auch nicht durchgespielt, weil ich es zu gruselig fand. Also ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe es dann letztens verliehen an einen Kumpel und auch der hat es nicht ausgehalten, das zu spielen. Und deswegen, da bin ich leider sehr unbedarft. So.
Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, die offensichtliche Antwort ist 2. Auch wenn das natürlich jetzt heute sich nicht mehr gut angucken lässt und auch aufgrund dieser Panzersteuerung da, also schwierig ist, aber tatsächlich notwendig dafür, dass diese Spiele das sind, was sie sind. Und wenn man eben ein moderneres Resident Evil spielen will, dann würde ich 4 nehmen. Das ist nämlich das erste ohne Panzersteuerung, glaube ich, mit einem höheren Actionanteil, wo man auch laufen und schießen konnte. heftige Neuerung. Und das auch ganz cool. Das fand ich damals, als es rausgekommen ist, ein bisschen doof, weil es eben so sehr nicht das war mit, es gibt da eigentlich keine echten Zombies. Der Rätselanteil ist viel geringer. Aber es ist eigentlich das bessere Spiel, weil wenn man das nämlich dann gespielt hat und dann noch mal so zwei oder drei fällt, dann fällt einem auf, ja, die Rätsel sind auch so viel einfach, ja, lauf halt noch 10-mal im Kreis, so nach dem Motto. Ja.
Okay, ja. Und im Kreislaufen ist durch die Panzersteuerung ja schon mal schwierig. So, so. Genau. Nur kurz, um das zu erklären. Panzersteuerung bedeutet ja, dass man, weil man hatte ja früher keine Analogsticks, sondern nur diesen dieses D-Pad. Und das heißt, man musste immer die Figur erst drehen, indem man nach links und rechts drückte und dann mit oben und unten nach vorne oder nach hinten gehen. Richtig? Genau so ist das doch, oder?
Ich bin mir sogar noch nicht mal sicher. Gab es nicht also sogar...
Also man musste die Person in die Richtung drehen, in die man laufen will und dann nach vorne drücken, um die, das, damit sie dann dahin läuft. Und das Problem war auch, dass man, wenn man dann den Raum gewechselt hat, dann wieder irgendwie gucken musste,
genau, das, weil
in welche Richtung guckt man denn überhaupt.
Es gab ja eine fixe Kamera sozusagen. Ja. Und wenn man dann den Raum gewechselt hat und dann praktisch von rechts in den Raum reingelaufen ist, und also es war crazy.
Ja.
Wie oft also, man so einfach immer dann so wieder in den Raum zurückgelaufen ist und dann immer sich nochmal diese Türanimation angucken musste.
Genau, ja.
Egal.
Die Tomb Raider-Spiele hatten das auch am Anfang.
Gut, das war Spiele. Dann habe ich noch ein bisschen was zu Filmen und überraschenderweise irgendwie fast ausschließlich Science-Fiction-Filme. Keine Ahnung, ob es sich da anbietet. So, schon oft gesagt, aber jetzt dann noch einmal offiziell, was ist der beste Star Trek?
Boah. Ja, es ist der erste Kontakt.
Genau. Einfach. Ja, Star Trek 8. Es gibt auch keine andere richtige Antwort.
Nein.
Das hat auch nichts mehr mit Geschmack oder so zu tun.
Genau, da waren wir uns auch ziemlich einig, als die Hausaufgabe aufgegeben wurde, dass der nicht nur ein guter Star Trek-Film ist, sondern auch einfach ein guter Film. Hm. Weil er einfach auch ein bisschen Witz hat. Der hat aber ist auch super spannend. Und der hat auch noch total viel Lore. Also ich habe da sehr viel über die Star Trek Lore überhaupt erst durch diesen Film gelernt. Ja. So. Mit Saffron Cochrane und so.
Mhm.
Ja.
Dann hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, hat schon ein Weilchen her. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da schon alle Filme gab, die es jetzt gibt. Was ist der beste Star Wars?
5. Das Imperium schlägt zurück. Vorhin ganz am Anfang der Folge schon erwähnt. Ja. Also, nee, der ist einfach... Der ist einfach der Beste. Also es gibt ja auch viele, die Prequel-Trilogie, also mittlerweile ist die ja auch etabliert und viele Fans gibt es davon auch. Ich weiß noch, wie damals war der Aufschrei groß und mittlerweile sagen alle, ja doch, ist Kanon und so. Jetzt ist der Aufschrei bei den Disney-Trilogien wieder groß und die werden also sich auch irgendwann etablieren.
Ich wollte gerade sagen, die 7, 8 und 9 haben halt 1, 2, 3 durchaus gut getan. Wobei ich ja immer noch Team Sequels vor Prequels bin, tatsächlich. Aber glaube ich auch ganz alleine auf weiter Flur.
Da bist du, glaube ich, ziemlich alleine. Weil zum Beispiel, also Star Wars Episode 3 finde ich auch sehr gut. Den finde ich schon ziemlich gut. Der ist eine richtig schöne griechische Tragödie, da geht's richtig. Ich mag ja dann Sachen, wo es schief geht, glaube ich. Das ist ja im Imperium schlägt zurück eigentlich auch so.
Ich glaube, dass dadurch, dass Episode 1 auch noch mal so viel schlechter ist als 2 und 3, meiner Meinung nach, tut das der ganzen Trilogie halt. Ne? Also 4 ist halt so viel besser als 1. Und 4 ist ja auch schon jetzt nicht so super geil.
4 ist auch nicht gut.
Nee. Aber 4 ist halt so viel besser als 1.
Ja, ich bin ja gerade auch dabei, alle Star-Wars-Filme wieder zu gucken. Aber auch 6 irgendwie, der zählte früher oft als der Beste. Also haben viele gesagt so, 6 ist der Beste, also die Rückkehr der Jedi-Ritter, aber weiß ich nicht. Also
nee, ich mag schon
immer noch für
Empire Strikes Back schon. Oder alternativ Rogue One.
Ja, gut. Ja.
Aber
darauf einigt man sich ja auch sehr gerne, ja, genau. Aber oder The Last Jedi, Star Wars Episode 8.
Warum?
Nee, weiß ich nicht. Ist halt der Schlimmste von allen, finde ich. Also der ist wirklich der Schlimmste von allen.
Ich kann die gar nicht mehr so richtig gut auseinanderhalten. Also ich fand ich glaube, ich fand 7 von den 3 am besten.
Ja.
Also da habe ich tatsächlich, außer dass es dieselbe Geschichte nochmal ist, habe ich da wenig auszusetzen.
Ja.
Ist 8 das, wo Skywalker da diese, diesen Machtgeist dahin macht?
Ja.
Ja, okay, das ist scheiße.
Oder sich da so hinprojiziert und dann das, auch kämpft und so.
Das ist richtig Müll.
Das ist bildgewaltig ganz toll und so.
Ja, aber
da
ist
also auch auf diese komischen Silberfüchse, aber da passiert so viel Quatsch.
Das ist auch das
mit diesem, so viel Quatsch.
Mit dieser alternativen Storyline da mit diesem Casino und so, ne?
Was die völlig keinen Sinn ergibt für gar nichts. Da guckst du eine halbe Stunde so Blödsinn und es passiert nichts.
Der ist richtig Müll.
Der ist richtig schlecht, ja.
Und 9 ging eigentlich auch.
Also, 9 mochte ich
also
gerne.
Also war halt so ein bisschen so. Oh ja, random,
somehow
aber.
Somehow Palpatine returned.
Ja, aber das ist aber okay. Also, ich fand den, der war schon.
Ich fand den spannend von vorne bis hinten. Also, ich fand den gar nicht schlecht. Da gehe ich auch immer noch mit einem guten Gefühl raus, wenn ich den geguckt habe. Also, und ich mag auch Rey. So, jetzt.
So, jetzt ist es raus. Ja. Shitstorm incoming. In 1, 2, 3. Was ist der beste Terminator?
Da ich davon eigentlich nur so die ersten gesehen habe und dann irgendwann mal einen ganz späten, würde ich sagen, der zweite.
Ja, das ist auch, glaube ich.
Das ist die allgemeine Meinung, ne? Mit dem T-1000 und dem T-800 und dann mit der Flüssigkeit da und.
Sieht super aus. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, ob ich
Robert
wirklich
Patrick.
Alle gesehen habe, weil das Problem ist, da ist es halt auch so, also diese Reihe ist halt so bis 3 und 3 ist schon nicht mehr so prall. Und dann wird's richtig weird. Also, was ich immer noch nicht verstehe, dann nach 3 kam ja dieser, der nicht 4 hieß, sondern irgend so einen Untertitel hatte, der dann in der Zukunft spielte.
Ja.
Und dann halt so einen anderen Take darauf genommen hatte. Und ich fand den richtig gut. Und der ist komplett zerrissen worden und war der Flop des Jahrhunderts. Und das war, glaube ich, eigentlich auch als Trilogie sozusagen in der und das hätte dem, glaube ich, irgendwie das Ding noch gerettet, so, aber ab dann kam ja nur noch Timey-Wimey.
Ja.
Da hast du ja gar nichts mehr gerafft.
War das der mit Christian Bale?
Ich glaube,
der hat doch immer mit den habe ich nämlich auch noch gesehen. Der sah auch ganz gut aus. Ja, den habe ich auch
mit Christian Bale erinnern. Und noch so einem anderen, dessen Name ich einfach, der auch nicht kein unbekanntes Gesicht war zu der Zeit.
Dieser Avatar-Typ, oder?
Ich glaube schon, ja. Das war auf jeden Fall eigentlich ganz cool und da steckte vor allen Dingen ja dann auch was drin, weil dann hätte man ja nochmal diese, wie sieht denn diese Welt aus und so weiter und so fort, hat irgendwie machen können. Und dann aber, also dann danach da mit Genesis und keine Ahnung was und Connor ist jetzt eigentlich auch ein Terminator und what?
Ja.
Also du raffst nichts mehr einfach. Inklusive der Drehbuchautoren, ich glaube, die haben auch keine Ahnung mehr, was die da schreiben. Geht nicht.
Ja.
2 habe ich noch. Der beste Alien.
Ich muss ja sagen, dass ich eigentlich immer noch meine, dass Alien ein Sci-Fi-Horrorfilm sein sollte. Mhm. Also so ist er ja auch angelegt. Und deswegen finde ich eigentlich den ersten immer noch am besten. Mhm. Weil der ist gruselig, der hat dieses Monster, was sich aber ganz spät erst zeigt und gar nicht so richtig zeigt. Diese Bedrohung durch dieses Monster.
Der Sci-Fi-weiße Hai, ne?
Ja, genau so. Und ich finde das viel spannender und viel gruseliger eigentlich als dieser Aliens, also der zweite Teil von James Cameron, wo ja so Tonnen von diesen Aliens auftauchen, die man dann so wegballert mit ganz vielen Maschinengewehren und Flammenwerfern und so. Der ist auch irgendwie cool und so, wie Ripley dann da diese Lara Croft-Nummer macht, aber oder andersrum. Ich finde irgendwie den ersten. Auch dieser Plot-Twist mit dem Typen, der dann auf einmal ein Android ist, das wusste es ja alles am Anfang noch gar nicht und so. Später ist das ja klar. Später ist jeder, der komisch auffällt, da klar ein Android und so. Ich mochte auch Prometheus, aber doch, schon der erste Alien-Teil ist schon der beste.
Okay. Ja. Genau,
ich habe den neuen noch gar nicht gesehen. Hast du den gesehen? Romulus?
Nee, ich glaube nicht, aber ich fand Prometheus schon katastrophal, also.
Ja. Ja.
Kann ich mir nur schwerlich vorstellen, dass mir der gefallen wird. Ich meine, ich werde den auch mal irgendwann gucken, aber.
Ich fand Covenant ganz katastrophal. Den habe ich auf Blu-ray und nur einmal geguckt. Also der zweite, der Nachfolger von Prometheus.
Ah, okay, vielleicht vertausche ich die beiden auch gerade. Prometheus ist der, wo diese Ursprungsgeschichte sozusagen.
Ja, mit diesen weißen Viechern, mit diesen weißen Typen.
Und der Covenant ist welcher?
Das ist auf irgendeinem Planeten und ich krieg das nicht mehr zusammen. Also da ist auch Michael Fassbender wieder dabei. Und so richtig weiß ich gar nicht mehr, was da war, aber es war irgendwie völlig egal, diese
okay.
Handlung. So. Gut. Aber den Prometheus fand ich gar nicht so schlecht. Der war auch cool besetzt mit Noomi Rapace und mit Charlize Theron und eben auch mit Michael Fassbender und mit Guy Pearce als dieser Wayland und so. Also das ist, also ich fand den eigentlich gar nicht schlecht. So, aber gut. Fand ihn auch schön gruselig.
Mhm. Ja. Vielleicht muss ich da nochmal demnächst nachgucken. Wobei ich mir jetzt eigentlich vorgenommen habe, ich habe nämlich John Wick 4 noch nicht geguckt und den gibt es jetzt gerade irgendwo bei irgendwo. Und da habe ich überlegt, da müsste ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen nachgucken, weil irgendwie, also ich kann mich noch erinnern an irgendwann mit einem Hund und alle sind tot.
Ja, aber mehr ist auch nicht, glaube ich. Oder? Ich bin da über den zweiten auch nicht hinausgekommen, weil ich dachte, okay, jetzt reicht es, jetzt hast du eigentlich alles gesehen.
Ja, also der Style ist halt immer noch cool. Ja, naja, cool, naja, das Ding ist halt, das ist ja so, weiß ich nicht, also so, der erste war ja noch so sehr fokussiert, sage ich jetzt mal, und dann haben die das ja immer so weitergemacht und dieses Worldbuilding und was da überhaupt alles hintersteckt, hinter diesen komischen Hotels und was dies und das. Keine Ahnung, ich fand's eigentlich.
Ich glaube, das ist ein Film, den man cool mit Leuten gucken kann und nicht alleine. Weil dann guckst du da und dann guckst du mit ein paar Leuten zusammen und
findest funny, so. Guck mal, check so. Den Kopfschuss.
Aber solche Video- oder Filmabende macht man ja gar nicht mehr.
Das stimmt auch. Naja, egal. Darum geht es hier aber gar nicht, sondern es geht hier um, was ist der beste
Sci-Fi.
Ja, genau, Sci-Fi und jetzt aber viel Fi. Was ist der beste Harry Potter?
Habe ich das nicht auch schon mal irgendwann gesagt? Weiß ich nicht. Ich glaube, mein Lieblings-Harry Potter-Film ist der dritte. Der Gefangene von Azkaban. Den habe ich immer in guter Erinnerung. Ich mag dieses Timey-Wimey da drin. Ich mag auch irgendwie diese Werwolf-Handlung und diese mit den Horcruxen, eben nicht mit den Horcruxen, sondern mit den Dementoren und mit den Patronussen und so. Das fand ich alles ganz cool. Und die sind auch da schon irgendwie so bisschen jugendlich her und nicht mehr so ganz kindisch und so. Und dann eben den mag ich. Okay. So.
Ja, ich bin ja insgesamt kein großer Harry Potter Freund, aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, muss ich überlegen, es gibt 8 Filme, also 7 Bücher, dann der 6.
Der 6. wäre dann
Halbblutprinz.
Der Halbblutprinz, ja genau. Weiß ich nicht.
Weil ich finde, also da ist halt auch schon, also ich finde alles vor 5 geht gar nicht. Weil die mir da halt einfach alle viel zu kindisch sind und auch alle ja noch gar nicht zaubern können.
Ja, das stimmt.
Also wenn da nicht so ein bisschen Piu-Piu-Action ist, dann kann das nix.
Ja.
Das ist so Harry Potter vor 5 ist so ein bisschen so wie Star Wars oder Jedi. Da denkst du so, I'm here for the light swords.
Das Problem ist, glaube ich, dass die späteren Filme halt, also die späteren Bücher werden ja immer und immer dicker, aber die Filme werden halt nicht besonders signifikant länger und dadurch fehlen halt viele Sachen, die man aus den Büchern kannte oder so. Also ich finde auch der Halbblutprinz, der ist total zerstückelt und irgendwie total zusammengerafft irgendwie so. Und das ist halt bei den früheren Sachen noch nicht so. Der 4. ist auch sehr cool mit dem Trimagischen Turnier und so. Der ist auch einer meiner Lieblings-Harry Potter-Filme. So. Ja.
Aber, okay.
Ja, egal. Ist ja auch subjektiv.
Das stimmt. Das war's.
Das war's. Schön.
Ich hatte noch kurz über der beste Herr der Ringe nachgedacht. Dann ist mir aber aufgefallen, aber das ist doch schon so sehr als Trilogie angelegt, dass es irgendwie schwierig ist, das zu entscheiden. Deswegen gibt's diese Frage nicht.
Okay. Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, ich würde sagen, der erste. Aber egal. Die Frage wurde ja nicht gestellt.
Okay.
So. Gut. Schön. Das ist doch auch noch so eine, das war so eine wohlfühlmündliche Prüfung, wo man einfach so vom Leder ziehen kann. Da muss man nicht viel drüber nachdenken. Da kann man einfach so seine persönliche Meinung sagen und dann vielleicht auch ein bisschen begründen. Und dann war's das, ja.
Und dann sehr nächste schön. Woche 12.000 Kommentare bekommen mit, das ist so falsch.
Ja, aber ich weiß gar nicht. Also so richtig falsch kann man
da ja, hast du eine Ahnung? Also. Je nachdem, welches Fandom du da gerade geweckt hast. Ja. Welche schlafenden Dämonen. Da kannst du aber mal gucken, wie man da falsch liegen kann.
Bestimmt. So, wahrscheinlich allein schon, weil ich Prometheus nur erwähnt habe. Ja.
So.
Oder weil ich Resident Evil nicht gespielt habe. Hausaufgabe, auch ein Film. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die deutsche Literatur. Nämlich, ich habe letztens im Kino gesehen, Hagen im Tal der Nibelungen heißt der Film. Deutscher Film aus diesem Jahr im Kino gewesen. Und das basiert also natürlich einerseits auf dem Nibelungenlied von
weiß man nicht.
Ganz früh. Ach, erst von Mittelalter.
Wann? Ja. Ich dachte, von wem?
Von wann? So, ist aber egal. Es basiert nämlich vor allem auf der Romanvorlage von Wolfgang Holbein. So. Mhm. Und der hat nämlich aus der Sicht von Hagen, der ist ja eigentlich der Bösewicht in dem Nibelungenlied, aus dessen Sicht die gesamte Geschichte nochmal zu erzählen. Und das wurde jetzt halt verfilmt von Cyril Boss und Philipp Stennert. So, beides zwei deutsche Regisseure. Und ich fand den wirklich ganz schön, so im Kino. Er spielt halt da in Worms da, der eine König, der stirbt. Die ganzen Namen habe ich nicht auf dem Schirm, aber ich habe zum Glück hier IMDb. König Dankrat, gespielt von Jörg Hartmann, der stirbt. Und König Gunther wird sein Nachfolger. So, und dann der Hagen, der halt so als treuer Diener dieser Königsfamilie da so dabei ist. Und dann kommt halt irgendwann der Siegfried und der macht da so, der ist halt der Störenfried, der macht da so richtig Probleme. So. Und und wie es dann so weitergeht, man weiß es ja, irgendwann tötet Hagen Siegfried und so. Oder auch nicht. Und das muss man dann aber in diesem Film halt schauen. Ne? Also die ursprüngliche Legende ist ja, die eine Stelle, wo Siegfried verwundbar war, war ja, weil da irgendwie so ein Blatt drauf lag, als er im Drachenblut gebadet hat. Und dort sei er dann von Hagen von hinten feige erdolcht worden. Aber in dem Film ist es ein bisschen anders. Mhm. So. Auf jeden Fall schön gespielt. Also, ne, also Siegfried und Kriemhild, die Schwester von König Gunther, die verlieben sich. Und der Gunther, der will die Brunhild heiraten, die ist Walküre in Island. Und dann fahren die da auch hin und dann und so ganz, ganz viel. Und auch ganz bildgewaltig. Einerseits spielt es halt in diesem Worms, in diesem mystischen, mittelalterlichen, literarischen Worms, aber auch eben in Island. Da gibt es noch Alberich, diesen Zwerg, auch eine ganz mystische Figur.
Und aber das ist alles so nicht so mit irgendeinem modernen Twist oder irgendwie so ein richtiger
Märchen-Fantasy-Kostümfilm. Ja, genau. Und das ist toll, weil es ist natürlich einerseits tolle Schauspieler, es ist toll gespielt, teilweise ein bisschen lange Dialoge. Aber dann immer wieder gut choreografierte Kämpfe und tolle Kostüme und Requisiten und erfrischend wenig CGI. Mhm. Also halt wirklich, also wirklich auf Schauspielern ausgelegt. Ne? Also in Island ist im Hintergrund irgendwo mal so ein Vulkan, der so brodelt. Das ist klar, dass das irgendwie CGI ist. Ansonsten ist alles wirklich irgendwie echt. Oder irgendwo fliegt mal ein Drache. Aber dieser Drache, der kommt halt auch nur so ganz kurzen so Mini-Sequenzen vor. Also ist auch gar nicht ganz zu sehen. Nur in so Rückblenden, so wie so Traumrückblenden. Mhm. Und ansonsten ist halt wirklich alles wunderbar gespielt und mit Kostümen und so ganz, ganz toll gemacht. Und es ist die ganze Zeit kalt in dem Film, deswegen ist es eigentlich auch ein schöner Winterfilm. Mhm. Also egal, welche Jahreszeit ist, es fällt irgendwie immer Schnee und es ist immer kalt und es ist immer irgendwie ungemütlich und man denkt sich, so. Aber ganz toll. Auch ganz tolle Schauspieler. Der Geis Naber ist der einzige Nicht-Deutsche. Der spielt den Hagen. Der Siegfried wird gespielt von Jannis Niewöhner, Kriemhild Lilja von der Zwag und Gunther ist Dominik Markus Singer und dann eben den schon erwähnten Jörg Hartmann, den kennt man aus dem Dortmund-Tatort. Und ja, ansonsten, also diese ganzen Namen sagen mir eigentlich gar nichts. Also alles ganz, wirklich ganz gute Nachwuchsschauspieler. So. Und ja, den kann man sich gut angucken. Ist auch ein bisschen länger, aber als sie so nach Island noch gefahren sind, dachte ich so, ah, jetzt fahren die da wirklich hin? Und jetzt gibt es noch mal diese ganze Handlungsebene auf Island, aber Island ist auch toll. Und also auch dort, man sieht es wirklich auch dort gedreht, teilweise in Tschechien gedreht, teilweise in Deutschland gedreht, also wirklich gut gemacht. Ja, ist ein ganz netter Film.
Mhm. Klingt gut. Mhm. Klingt, ja, als wenn mir das gefallen würde.
Und ich weiß nicht, wann es das letzte Mal einen ernstzunehmenden Nibelungenfilm gab. So, es gab ja irgendwann mal mit Tom Gerhardt diese Verballhornung.
Also, ja. Also ich habe da auch gerade drüber nachgedacht. Ich kann mich dran erinnern, ich habe als Kind mit meinem Vater so ein Zweiteiler, ich glaube, das war auch so ein Fernsehfilm, habe ich geguckt. Das ist so meine Bild- Erinnerung an, ja, die Nibelungen. Das ist aber halt auch wieder so ein 60er-Jahre-Streifen, wo einfach alles,
ja, genau,
wo alles furchtbar aussieht.
Eben. Und ich finde, es war jetzt mal an der Zeit, weil dieser Stoff, ja, den muss man auch immer wieder weitertragen, weil das ist ja auch irgendwie Allgemeinbildung, da ein bisschen, ja, drüber zu wissen und so. Ne? Also deswegen, das nochmal wieder aufzuleben, ist eigentlich ganz schön dadurch.
Mhm. Okay. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Ihr hört Alex nächste Woche und mich dann im neuen Jahr. Und bis dahin bleibt gesund und wählt nicht die AfD. Und frohe Weihnachten und guten Rutsch.
So. Immerhin, ne? An diesem Ereignis dann doch noch ein bisschen mehr, ein paar mehr Wünsche. Aber trotzdem, das solltet ihr alles tun. So, gut rutschen, frohe Weihnachten haben, nicht die AfD wählen und gesund bleiben. Und genau, wie ihr gerade schon gehört habt, in nächste Woche und übernächste Woche bin ich nochmal zu hören, nämlich als Gast bei den Kollegen von Pop und Pubertät. Ich habe schon diverse Male angekündigt, aber jetzt hier nochmal. Wir sprechen über die Alben des Jahres 2024 und ja, ich habe einiges mitgebracht und auch Marc Hofmann und Klaus Bieler haben einiges mitgebracht. Das haben sie auch in ihrer letzten Folge, die sie rausgebracht haben, gesagt. Da kommt einiges zusammen, deswegen werden es auch direkt zwei Folgen direkt geplant. Und wir reden über Pop-Alben, also Mainstream-Pop, über Enttäuschungen, über gute Alben, die aber nicht perfekt sind und über unsere Top-Alben, also auch nochmal mit einem persönlichen Ranking, die Top 5 und so. Und ja, seid mal gespannt, also was da so bei rumkommt. So, ich bin auch ganz gespannt und das heißt, wir hören uns dann, aber für Lehrersprechtag war es das für dieses Jahr. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
So, da ich ja mit meiner Gedichtreihe schon wieder am Ende bin, brauchte ich etwas Neues. Und da wir letztens irgendwann mal gehört haben, dass ja die Allgemeinheit von künstlicher Intelligenz verfasste Gedichte besser finden als von echten Autoren, gibt es jetzt eine Reihe von ChatGPT-Gedichten.
Ah, toll, super.
So, und das erste habe ich mir da jetzt so reingepromptet sozusagen. Und die weiteren, da werde ich immer am Anfang der Woche oder irgendwie so Fragensticker machen. Da soll die SV sich mal Themen aussuchen. Und dann schreibt da ChatGPT Gedichte zu. Und heute das erste, passend zu meinem ersten Teil des Wunsches. Die haben natürlich keinen Titel, ne? Den hätte ich mir noch ausdenken müssen. Naja, es geht, das Prompt war irgendwie was, schreibe ein Gedicht, das die AfD kritisiert oder so.
Ah ja.
Die AfD, sie spricht von Heimat, klar, doch zeigt nicht, was sie wirklich war. Denn Heimat ist mehr als dumpfe Wut, mehr als Hass und Hetze. Und das tut ihren Werten keinen Ruhm. Sie suchen Sündenböcke, gerne schnell, von Migranten bis zum EU-Geld. Doch wer denkt, dass nur so einfach Reime Lösungen bringen, der irrt sich, das ist keine Weisheit, sondern Schein. In ihren Reden viel von Freiheit und Recht. Doch was sie wirklich wollen, ist der Vertrag Tag schlecht. Abschottung, Stillstand, Blick zurück, als ob das Land im Rückwärtsgang das Glück erweckt. Keine Ideen für die Zukunft, kein Plan für das Morgen, kein Blick nach vorn. Stattdessen Lügen, die wie Dämmerung ziehen, doch der Wind wird sich drehen, wir werden weitergehen. Denn wenn der Fortschritt wirklich scheut, der bleibt in der Zeit, der längst entgleit. Die AfD, so bleibt ein alter Witz, voll leerer Phrasen, ohne echten Sitz.
Ring.